Ich wollte niemals aus der DDR weg. Mir ging es super gut. Ich wusste, wir waren ja wie Millionen andere Familien in der DDR, wir hatten ein Doppelleben. Ein Leben vor und hinter der Wohnungstür. Nicht? Also Westkontakte, also Westverwandtschaft, Pakete, Westfernsehen, konnten über alles diskutieren. Vor der Wohnungstür brachten meine Eltern mir bei, möglichst früh schon, überlege dir dreimal, mit wem du auf der Straße von deinen Freunden über die Abendserien im Fernsehen redest, in der Schule Kritik übst, an der Gesellschaft oder so, ja. Und das habe ich irgendwie auch so irgendwie eingehalten. Natürlich war ich auch enttäuscht, dass ich nicht zum Abitur durfte, wie viele Tausende. Aber ich hatte trotzdem Glück, nicht durch Beziehungen, sondern wirklich Glück gab es auch im Sozialismus. Ich bekam eine Ausbildungsstelle als Kellner im Flughafenrestaurant Berlin-Schönefeld. Und es gab im 10 Kilometer Umkreis kein weiteres dieser Art. Und somit hatten wir immer lange Schlangen am Eingang. Und wir hatten auch Bundesbürger, Westberliner, die ab Ostberlin in den Urlaub flogen, weil die Flugtickets günstiger waren als ab Tegel oder Tempelhof. Und somit habe ich auch Westgeld eingenommen. Das habe ich natürlich nie abgerechnet. Kann ich heute erzählen, weil es ist verjährt. Ja, habe ich in Ostmark abgerechnet. Und deshalb, das Geld habe ich dann schwarz getauscht, habe ich viel mehr verdient als der Durchschnittsbürger. Mit 17 Jahren, also eine Verkäuferin in der DDR in den 80er Jahren, verdiente 500 Mark, ein Lehrer 750, ein Arzt etwa 1200 und ich ging locker mit 1500 bis 2000 Mark nach Hause mit Trinkgeld. Also mir ging es gut, ich wollte nie weg. Mein Problem war, ich hatte mit 16 Jahren mein Coming Out als schwuler Mann. Dafür wurde man nicht gleich eingesperrt, aber den ersten Freund, den ich auf einer Urlaubsreise kennenlernte, war ein Deutscher, war ich erstmal froh, nicht meine schlechten Englischkenntnisse rausholen zu müssen. Er war aus West-Berlin und er war Politiker in Bonn. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, das war natürlich für die Staatssicherheit genau das Richtige. Ja, er war erpressbar und sie wollten, weil er mich regelmäßig im Osten Berlins besucht hat, mich zwingen, als Spitzel für sie zu arbeiten, um ihn im Westen erpressbar zu machen, um Einfluss auf bundesdeutsche Tagespolitik zu nehmen. Also niemand, den man aus dem Fernsehen kennt. Ja, aber es war eine Staatssekretärin. Ebene. Und ich habe damals gesagt in diesem Anwerbungsgespräch, das mache ich nicht. Also ich brauchte auch nicht überlegen. Ja, ich finde, das ist eine Frage der Erziehung und des Charakters. Da kann man natürlich drüber diskutieren, aber mir war wichtiger, in den Spiegel zu gucken bis heute. Ja, und dann wussten die zum Beispiel richtig persönliche Details. Die wussten zum Beispiel, dass ich gerade ein Auto beantragt habe. Sie wissen vielleicht, auf dem Trabi, auf ein neues Auto musste man ja 10 bis 15 Jahre warten. Und das ging innerhalb von 3 Wochen, wenn man Spitzel für die Stasi wurde. Ja, da konnte man sich auch die Farbe aussuchen. Das ging sonst auch nicht. Und da habe ich gesagt, lassen Sie mal, dann nehme ich lieber den Wagen von meinem Vater. Und die wussten auch noch, dass ich zu Hause wohne. Wir wohnten etwas beengt, ja. Und die wussten, dass mein Zimmer nur 9 Quadratmeter groß ist. Die wussten auch, dass ich eine große Schrankwand da drin zu stehen habe. Ja, also ich hatte nie mit Stasi-Leuten zu tun. Ich war ziemlich überrascht. Und die sagten, naja, wir wissen, Sie wollen zu Hause ausziehen, Sie wollen ein eigenes Leben haben. Aber in der DDR konnte man ja keine Wohnung mieten. Man bekam ja immer nur von einem staatlichen Amt eine Wohnung zugewiesen. Und als Single musste man natürlich wesentlich länger als Funktionäre oder Familien warten. Und in Ostberlin waren das 8 Jahre im Durchschnitt. Ja, und das ging aber sofort, wenn man Spitzel für die Stasi wurde. Und die sagten dann, ohne Umschweife kriegt ja auch keiner mit, wenn Sie für uns arbeiten. Sie können sich den Stadtteil in Berlin aussuchen, wo Sie zukünftig wohnen werden. Wir würden Ihnen sofort eine Wohnung vermitteln. Und weil ich Ruhe haben wollte vor diesem Druck, sagte ich ganz frech, ohne zu zögern, okay, dann in Westberlin in Charlottenburg. Das war die falsche Antwort. Ja, also Westen war natürlich tabu. 3 Wochen später musste ich in die Personalabteilung meines Betriebes, Metropa damals, wenn es noch jemand von Ihnen kennt, Speisewaren. Der Personalleiter, süß-säuerliche Miene, schlimmer als die Stasi-Leute selber, der ist heute Abteilungsleiter im Arbeitsamt in Friedrichshain-Kreuzberg. Der sagte damals, Stasi-Leute waren die beim ersten Gespräch waren auch da mit dabei. Leider müssen wir ihre Arbeitsstelle aus Kostengründen einsparen im Flughafenrestaurant, aber wir würden sie weiter beschäftigen. Sie werden ab morgen im Bahnhof Berlin-Schöneweide in einer Selbstbedienungsgaststätte im Abwasch arbeiten. Also von 2000 auf 200 Mark im Monat. Und da habe ich gesagt, lassen Sie mal, ich kündige, ich suche mir selber Arbeit, gab ja genug in der Gastronomie. Und da mischten sich die Stasi-Leute ein und die sagten, Sie haben wohl nicht richtig verstanden. Wir möchten, dass Sie als Hilfsarbeiter arbeiten. Tun Sie das nicht, verhaften wir Sie augenblicklich als arbeitsscheues, asoziales Element. Und da können Sie sich ja vorstellen, der Druck ließ nicht nach, auch die Bespitzelung nicht. Also muss man sagen, Fotoapparate in der DDR waren auch nicht gerade klein. Also wenn so zwei Männer immer hinter ihnen laufen, ja, in der Disco, im Restaurant, auf der Straße, waren immer auch die gleichen. Das wollten die aber auch, dass man es sieht.